Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Bevor wir einsteigen mit dem heutigen Thema, ein kleiner Terminhinweis in eigener Sache. Am Samstag, dem 20. Juni, 20.06., feiert der Umweltcampus Birkenfeld, dem Hochschulstandort, an dem ich ja Professor bin, 30-jähriges Bestehen. Also Freitag ist der Festakt, Samstag dann der Tag der offenen Tür. Und in dem Rahmen vom Tag der offenen Tür werden mein Kollege Christian Kamlott und ich einen Live-Podcast machen. Also wer Lust hat, wer Zeit hat, kann gerne vorbeikommen zum Umweltcampus. Wir werden dann in der Bibliothek uns aufbauen und dann dreiviertel Stunde miteinander über, mal gucken, welche Themen wir uns rauspicken, einen Live-Podcast machen. Also wer mag, kann an den Umweltcampus kommen, sich auch noch die Labore etc. natürlich angucken, den Tag der offenen Tür genießen. Ansonsten kommt die Folge natürlich dann später auch über die normalen Podcast-Dienstleister dann in die große weite Welt. Also wer mag, 20.06. am Samstag um 13 Uhr ist geplant, wollen wir starten. Infos, Links habe ich in den Shownotes hinterlegt. Steigen wir ein mit dem heutigen Thema und der Frage, frisst der Energiehunger der künstlichen Intelligenz den Klimaschutz auf? KI ist in aller Munde. Es ist mittlerweile, glaube ich, auch bei den meisten bewusst, unbewusst im Alltag angekommen. Man sieht es, dass jetzt zum Beispiel Google als einer der großen Suchmaschinen die KI-Suche voll integriert. Das heißt, wenn man bei Google etwas sucht, gibt es diese kurze Zusammenfassung oben zum Thema, bevor dann die Suchergebnisse kommen. Also eine Verschiebung der Darstellung des Gesuchten. Ansonsten, was seit ChatGPT jetzt in der Öffentlichkeit genutzt werden kann, ist jetzt also 3,5 Jahre her, ist es alltäglich und viele Menschen, vor allem natürlich viele junge Menschen, nutzen die KI für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Und die Frage ist, was ist mit dem Energiebedarf? Ist das ein Problem? Und wo geht die Reise hin? Das wollen wir heute mal erörtern, diskutieren, denn tatsächlich muss man sagen, ja, zumindest kurzfristig laufen wir in Engpässe, was das Training von solchen KI-Modellen angeht, was die Energiebereitstellung angeht und was daraus resultierend aber auch die Treibhausgasemissionen anguckt. Schauen wir uns heute an in der Folge. Wo stehen wir im Moment bei der KI-Entwicklung? Die 5 größten Tech-Konzerne, ne? Meta, also der Facebook-Mutterkonzern, Google, beziehungsweise ist wahrscheinlich dann eher Alphabet, auch OpenAI, die haben über $400 Milliarden an Kapitalausgaben getätigt im Jahr 2025. Das ist mehr, erstmals mehr, als die globalen Investitionen in die gesamte Öl- und Gasförderung. Das heißt, wir sehen eine Verschiebung, auch da, leider nicht weg von den Fossilen, aber dass jetzt die IT-Branche die weltweit dominierende Branche wird. Der Ausbau der Rechenzentren, wir brauchen ja, um diese KI-Modelle A zu trainieren, gucken uns gleich im Detail an, was das für einen Energiebedarf hat. Das bedeutet aber, dass der Betrieb dieser KI-Rechenzentren ist im Jahr 2025 um 17% gewachsen. Und zwar, und da muss man unterscheiden, das Rechenzentrum ist jetzt ja nicht nur KI, sondern die Rechenzentren sind auch die, wo die Webseiten liegen, wenn man jetzt ein YouTube-Video gucken möchte oder sowas. Also da brauche ich ja ein Rechenzentrum, also Computer für, die diese Informationen bereitstellen. Das ist um 17% gewachsen. Der KI-Anteil wächst aber viel schneller, weil natürlich alle komplett auf künstliche Intelligenz setzen, um 50% gewachsen. Und diese Hochleistungsrechenzentren, also die speziell für die künstliche Intelligenz ausgelegt sind, haben sie in den letzten 18 Monaten, also in den letzten 1,5 Jahren, sogar verdreifacht. Eine wahnsinnige Entwicklung, die, wenn man sich die Kennzahlen mal anguckt, was jetzt KI an Energieverbrauch, das ist natürlich Strom. Wir brauchen den Strom einmal für den Betrieb der Prozessoren, verschiedene Prozessoren, die also diese Rechenoperationen durchführen. Wir haben Energiebedarf für die Kühlung. Dadurch, dass halt diese Rechenoperationen laufen, heizen sich diese Prozessoren auf. Kennt man vielleicht von seinem eigenen Rechner. Wenn der mal richtig arbeiten muss, dann fängt der Lüfter an zu rauschen. Wir haben natürlich noch ein Notstromaggregat etc. Also ein immenser Stromverbrauch, der stark anwächst, weil der Ausbau der KI global, getrieben insbesondere durch die Vereinigten Staaten und China, aber auch in Europa nach oben geht. Wir waren 2023, und ich nehme jetzt Daten von dem International Energy Agency Sonderbericht, einen Link wie immer in den Shownotes. Wenn ihr mal tiefer einsteigen möchte, also die IEA hat einen Sonderbericht zum Thema AI, also Artificial Intelligence, KI, und dem Energiebedarf analysiert und auch mal eine Prognose in die Zukunft gemacht. Und dort findet sich Stromverbrauch 23, wir müssen jetzt gucken, wir hängen immer ein bisschen hinterher, also 2023 lag der Stromverbrauch der Rechenzentren, da war noch nicht ganz so viel KI dabei, bei 360 Terawattstunden. Um das mal einzuordnen, das ist so der Stromverbrauch von ja, ungefähr von Großbritannien oder von Italien. Das heißt also, alle Rechenzentren weltweit haben genauso viel Strom verbraucht wie das ganze Land Italien. Im Jahr 24 sind wir dann schon raufgegangen von 360 auf 416 Terawattstunden. Das ist der Jahresstromverbrauch der vier skandinavischen Länder, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark. 416 Terawattstunden. Und jetzt im Jahr 25, also letztes Jahr, Stromverbrauch global 485 Terawattstunden. Das ist der Stromverbrauch, den Deutschland oder Frankreich hat. Man merkt, wie rasant das wächst. Und das sind also vor allem im Bereich der KI-Rechenzentren 50% Wachstum vielleicht zum Vorjahr. Uff, Wahnsinn. Weltweit heute haben diese Rechenzentren einen Stromverbrauch, der ist 1,5 vom Gesamtweltstromverbrauch. Das heißt, die Rechenzentren weltweit verbrauchen 1,5% des gesamten Weltstromverbrauchs. Ne? Man merkt, was das für Dimensionen heute sind und auch wo die Reise hingeht. Wir gucken uns gleich mal die Prognosen an bis 2035, die International Energy Agency vorgenommen hat, mit den entsprechenden Ungenauigkeiten, die nun mal drin sind. Und wenn man dann auch noch mal ein bisschen granularer reinguckt, also schaut, wie sieht das jetzt in einzelnen Regionen aus, insbesondere natürlich in den Vereinigten Staaten, wo also massiv neue Rechenzentren entstehen. In Virginia beanspruchen die Rechenzentren 26% des Strombedarfs dieses Bundesstaates. Also Wahnsinn. Das ist auch nichts mehr, wo man sagen kann, ja, das kriegen wir noch irgendwie abgefedert, sondern und diese Rechenzentren, die haben jetzt auch keine Grundlast. Und man denkt, auch die laufen natürlich 24/7 Strich. Da kommen wir nachher noch zu, perfekt für Kernkraft. Also einfach ist es nicht. Das Netz wird nicht nur durch den Energiebedarf, sondern auch natürlich durch die Leistung oder den Leistungsbedarf belastet. Und das ist in den Vereinigten Staaten, geht das wirklich mittlerweile in ein echtes Problem über. In China auch, aber vor allem natürlich in den USA. Denn wo sind die Flaschenhälse? Was ist das Problem? Denn im Moment ist ja der Wettlauf aller großen KI-Unternehmen, insbesondere natürlich die wir jetzt aus den Vereinigten Staaten kennen, aber auch die wir in China haben. Das sind auch die großen IT-Unternehmen, die dort versuchen, mit einem anderen Ansatz KI-Modelle zu entwickeln. Es ist halt ein Wettlauf mit der Zeit, das beste KI-Modell zu haben, um dann den nächsten großen Durchbruch zu bekommen. Was brauchen wir alles und wo sind die drei zentralen Engpässe, insbesondere was den Ausbau angeht. Also, wir brauchen Netzanschlüsse. Thema kennen wir. Das ist immer das gleiche Problem. Wir haben in Deutschland die Herausforderung, wie kriegen wir Netzanschlüsse für Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Batteriespeicher. Tun wir uns im Moment wahnsinnig schwer, da zügig voranzukommen, weil der Netzausbau hinterherhängt. Wer heute in den USA oder in weiten Teilen Europas ein neues Rechenzentrum etablieren möchte, wartet 5 bis 10 Jahre auf einen stabilen Hochspannungsanschluss. Das liegt jetzt nicht daran, dass das irgendwie eine planerische Schwierigkeit ist, sondern es liegt einfach daran, wir haben eine Überlastung der Netzinfrastruktur in einzelnen Regionen. Das heißt, die Unternehmen, für die großen Tech-Unternehmen, den ist ja tatsächlich, und das ist vielleicht auch der Vorteil von KI-Rechenzentren, wo die sitzen, ist ja egal. Denn Daten können wir ganz einfach von A nach B transportieren. Nur, wo kommt der Strom her? Und dann gehen die Rechenzentren da rein, wo der Strom ist. Wir brauchen Hochspannungstransformatoren. Wenn ich den Anschluss ans Hochspannungsnetz habe, weil nur die Energiemengen bereitstellen können, die Leistung, die ich habe, bereitstellen können. Das unterscheiden ja einmal den Energiebedarf. Was ja. Ne? Und ich habe natürlich eine Leistung, die ich bereitstellen muss, damit die Prozessoren arbeiten können. Auch da brauche ich entsprechende Transformatoren, die dann die Spannung anpassen auf mein Rechenzentrum. Dauert auch 2 bis 3 Jahre. Wenn ich heute also plane, sage ich habe einen Netzpunkt, der das noch packt, der auch den Netzanschluss, der für mein Rechenzentrum hinreichend noch Energie bereitstellen kann, kriege ich die Transformatoren hin. Selbst da muss ich, wenn ich heute anfange, mal bis 2027, 2028 Richtung 2029 warten. So, und dann noch ein kleiner Seiteneffekt. Die Kühlung bei der Chipproduktion erfolgt durch Helium. Wir machen ja Hochleistungschips. Und da ist vor allen Dingen Katar der Hauptlieferant für Helium. Denn Helium herzustellen ist gar nicht so einfach. Dann sagen wir auch, so ein Edelgas ist doch in der Atmosphäre, aber es zu gewinnen, bereitzustellen, ist gar nicht so einfach. Und durch den Nahostkonflikt sind jetzt in Katar, durch die Kriegsschäden, die entstanden sind, sind die Exporte eingebrochen. Ja, also, ob das jetzt alles so smart war, von den Vereinigten Staaten da Stress zu machen an der Straße von Hormuz, jetzt nicht in dieser Folge das große Thema, aber wir sehen, es ist ein echtes Problem. Wofür brauchen wir denn jetzt eigentlich die Energie, die diese Rechenzentren verbrauchen? Da haben wir zwei Phasen. Das eine ist die Trainingsphase. Das ist das, um diese künstliche Intelligenz, dieses neuronale Netz, also die Verknüpfung, wenn man jetzt mal an die Sprachmodelle denkt, diese Large Language Models, das ist ja, manche Wissenschaftler sagen, es ist eigentlich nur ein sehr, sehr großer, komplexer Zufallsgenerator oder ein ganz großer Würfel. Richtig, weil diese KI-Modelle, diese Large Language Models auf Basis von Wahrscheinlichkeiten Wortsilben zusammenpuzzeln. Er weiß einfach, was zusammengehört. Wenn ich jetzt diesen Satz habe, das Auto ist, und dann gibt es halt bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass dann die Antwort ist rot oder schnell. Und diese Wahrscheinlichkeiten, welches Wort oder welche Wortsilbe gehört woran, ist mittlerweile ja sehr gut. Die Textqualität ist ja schon ausgezeichnet. Das muss ich trainieren mit riesigen Datenmengen. Dieser Prozess ist wahnsinnig energieintensiv, weil ich riesige Datenmenge habe. Das passiert aber nur einmal. Das heißt, ich drücke auf den Knopf, sage, hier sind alle Bücher, alle Texte dieser Welt und dann rechnet das Rechenzentrum, rechnen die GPUs, also die Prozessoren. Das Training von GPT-4, also einem der neueren Modelle, die Zahlen sind leider nicht ganz öffentlich, also das muss man tatsächlich schätzen, sind im Bereich von mehreren tausend Megawattstunden Strom. Also immense Energiemengen, aber das mache ich einmal. Und dann gibt es halt diese Verknüpfung, wie wird das gemacht? Also intern hat man dann so ein neuronales Netz. Das soll jetzt hier nicht unser Thema sein, wie neuronale Netze funktionieren. Da brauchen wir nochmal 1 bis 2 Extra-Folgen, allein um da tiefer in die Mathematik einzusteigen, die dahinter steckt. Wahnsinnig spannendes Feld. Bildet halt die Neuronen ab, wie wir sie im Gehirn haben. So ist so ein bisschen die Idee. Und das, wenn das dann einmal trainiert ist, dann weiß das Modell, welche Worte auf oder welche Wortsilben auf welche Wortsilben folgen. Ähnliches bei Bildern etc. Und die zweite Phase, das ist dann die lange Phase. Wir haben am Anfang das Training und dann kommt die lange Phase, die Inferenz. Das ist das, wenn wir als Nutzerin, als Nutzer diese Modelle benutzen. Jede Anfrage, die wir stellen, ne, das fängt bei Google an, das ist, wenn ich dann bei ChatGPT, bei Google Gemini, bei Claude und wie sie alle heißen, mal eben schnell eine Frage stelle, brauche ich dafür natürlich auch ein KI-Rechenzentrum, was diese Frage bearbeitet. Das ist nämlich wesentlich aufwendiger als nur eine klassische Suche oder wenn ich eine Internetseite aufrufe, einen Text ausdrucken will, also da schreibe mit einem Textverarbeitungsprogramm etc. Das braucht nicht wirklich viel Strom. Wenn ich jetzt aber ein KI-Modell bemühe, brauche ich sehr, sehr viel Strom. Und die müssen wir halt rund um die Uhr bereitstellen, diese Energie. Weil global die Leute das nutzen, massenhaft, deswegen brauchen wir so viele Rechenzentren. Das heißt, Training am Anfang und dann die lange Inferenzzeit. Rund 75% des Rechenbedarfs in diesem KI-Rechenzentrum fallen auf den Teil der Inferenz, nicht auf das Training. Also das heißt, das Training selber, was man so landläufig denkt, ist vielleicht so das große, der große Energieverbraucher, ist es tatsächlich nicht. Also ne, man merkt, da hat man ein bisschen was an Energie bereitzustellen. Die muss irgendwo herkommen. Das ist ganz, ganz entscheidend in der Planung. Man kann sagen, gibt es ja dieses Bild des KI-Eisbergs, da oben das Training ist das, was oben rausguckt, was man auch vielleicht wahrnimmt und dann unten drunter kommt dann am Ende tatsächlich der Energieverbrauch. Wenn man vielleicht mal so einen einzelnen, also auch da mal so ein paar Größenordnungen sich mal abschätzt, also eine klassische Suche bei Google, die Zahlen sind alle nicht ganz so einfach zu ermitteln, gibt es aber so erste Schätzungen, auch wissenschaftliche Untersuchungen. Wenn ich jetzt so eine klassische Google-Suche wie früher, so lange ist es noch gar nicht her, braucht so roundabout 0,3 Wattstunden. Die Energiemenge selber spielt jetzt gar keine Rolle, aber mal so zur Einordnung. Wenn ich ChatGPT oder Google Gemini oder so ein klassisches Large Language Model, so ein KI, die wir jetzt so landläufig kennen, wenn wir da einen Prompt eingeben, also irgendeine Frage, irgendwas, was wir haben wollen, schreibt mir ein Gedicht oder sowas, dann verbraucht es ungefähr 10-mal mehr Energie, so bei rund 3 Wattstunden. Das heißt, wir haben schon den Unterschied, die klassische Google-Suche und dann so ein Generative AI-Prompt, also diese generative KI haben, sind wir so bei 3 Wattstunden. Und dann, das ist jetzt der aktuelle Entwicklungspfad, wir haben dann diese Reasoning-Modelle oder Agentic AI. Was bedeutet das? Das sind KI-Modelle, die, bevor sie antworten, überlegen sich, wie kann ich diese Frage jetzt bearbeiten? Was will der User? Baut sich so eine Art Struktur, wie soll ich das beantworten? Jetzt bei einer einfachen Aufgabe ist es nicht so schwer. Dann geht das recht schnell, dann erkennt er, ach, das ist nicht, brauche ich nicht viele Schritte. Aber wenn es eine komplexere Anfrage ist, dann dauert es länger und er baut dann so eine Art Ablaufplan, so ein Workflow. Da sind wir mal locker bei 4 bis 5 Wattstunden. Weil es einfach im Hintergrund baut er sich kleinere Prompts, die er dann ausführt, auf die Antwort wartet er dann, verarbeitet diese Informationen und geht dann weiter. Das sind halt solche Agentic AI-Modelle. Claude ist da sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie die das heutzutage machen. Das braucht noch mehr Strom, weil die Rechnungen, die dort passieren im Hintergrund, wesentlich komplexer werden. Naja, und das führt einfach dazu, weil auch die, wenn die Modelle immer größer werden und im Moment geht der Trend dahin, alle Informationen, die die Welt so hat, in diese KI-Systeme reinzustecken, in das Training reinzustecken, die wissen alles. Jetzt kann man sich fragen, ist das notwendig? Wäre das nicht sinnvoller? Da kommen wir nachher noch zu, wie kriegen wir da vielleicht eine Energieeffizienz rein in diese KI-Modelle. Im Moment ist der Trend, erstmal können die alles. Also, es geht um die Parametergröße, also diese kleinen alten Modelle, die hatten so 8 Milliarden Parameter, mittelgroße Large Language Models, da sind wir so bei 70 Milliarden Parametern und die großen Modelle, da sind wir so bei 400 Milliarden Parametern, die dort gebraucht werden. Und damit steigt natürlich auch, je größer die Modelle sind, desto mehr Speicher brauche ich, muss ich vorhalten und desto größer ist auch der Bedarf an GPUs. Also das sind dann keine klassischen Prozessoren, wie man sie jetzt im Rechner hat, sondern sind dann Prozessoren von Grafikkarten. Warum nutzt man Grafikkarten? Nvidia ist da der Haupthersteller, will ich mal sagen. Die haben sich dann darauf fokussiert, konzentriert. Diese Bearbeitung von Rechenoperation. Das kann so eine klassische CPU, Central Processing Unit im Englischen, der klassische Prozessor. Der ist darauf optimiert, sequenziell, also linear, Schritt für Schritt Aufgaben abzuarbeiten. Das kann er gut. Da ist er auch sehr schnell drin, hat dann auch einen recht geringen Energiebedarf. Der liegt so im Bereich, und wenn wir die Leistung mal betrachten, also welche Leistung wird abgerufen, da sind wir so bei 60 bis vielleicht maximal 350 Watt. Das ist für KI-Systeme völlig ungeeignet, weil wir keine linearen, sondern parallele Prozesse brauchen, die komplexe mathematische Operationen machen. Da sind wir nämlich im Grunde genommen, mathematisch gesehen, macht man nur, Matrix-Multiplikation. Kennt man vielleicht noch aus der Schule. Das ist dann lineare Algebra, Oberstufe, da hat man es dann mal gemacht, so 2 kreuz 2 oder 3 kreuz 3 Matrizen miteinander multipliziert. Das ist von Hand, jetzt nicht schwer, ein bisschen Fleißarbeit. Das machen die halt dann nur mit viel, viel größeren Matrizen. Und das sind, ist eine massive parallele Verarbeitung von Daten, von mathematischen Operationen. Das können diese GPUs, diese Graphic Processing Units, viel besser, weil sie darauf optimiert sind. Sie sind halt dafür gedacht, Computergrafik zu visualisieren. Da geht es auch um das schnelle Parallelisieren von Berechnungen. Die ziehen viel mehr Strom. Da sind wir mal locker bei 700 Watt und gehen in Richtung 1 Kilowatt. Das 1 Kilowatt ist das, wenn ich den Wasserkocher einschalte. Das heißt also, ein Prozessor, ein Grafikprozessor braucht 1000 Watt Leistung, 1 Kilowatt. Und dann habe ich natürlich nicht nur einen von diesen Prozessoren, sondern viele. Und dann komme ich in die Richtung, diese modernen GPU-Cluster, also im Bereich von 10.000 von diesen GPUs. Und dann kann man das einfach nur linear hochrechnen, denn wenn einer 1000 Watt braucht, brauchen zwei 2000 Watt. Logisch. Und das führt dazu, dass wir dann für solche KI-Rechenzentren mal locker im Megawatt-Bereich Anschlussleistung sind. Das ist Industrieskala. Irrsinnig. Und es wird halt immer mehr, weil wir immer mehr GPUs brauchen, weil die Modelle immer größer werden und so weiter und so fort. Also man merkt, wir haben da echt eine Herausforderung, dass solche Anfragen mit der KI einfach einen viel, viel größeren Energiebedarf haben. Kann sagen, na gut, dann lassen wir das. Nee, das lassen wir nicht mehr, denn die KI ist da. Auch das, wie so häufig mit moderner Technologie, die in der Gesellschaft angekommen ist, die geht auch nicht mehr weg. Ganz im Gegenteil. Der Nutzen ist in so vielen Lebenslagen einfach so groß. Die Frage ist einfach, wie kriegen wir da die Energie, den Energiebedarf runter? Da gibt es auch Ansätze, wie man dort die Energie sparen kann. Aber das ist erstmal der Stand, bei dem wir heute sind. 2020, da gab es ChatGPT für die Öffentlichkeit zumindest noch nicht. Aber diese Server, die haben halt Server Racks, die sind so groß wie so ein Kühlschrank. Da stellt man ganz viele Kühlschränke in eine große Halle, muss die kühlen. Und da hat sich diese Leistungsdichte, also was ist die Fähigkeit dieser Architekturen, hat sich von 2020 bis 2025 um Faktor 11 erhöht und wird sich jetzt bis 27 nochmal vervierfachen. Diese Leistungsdichte, also wie viel Rechenkapazität habe ich auf einer bestimmten Fläche in so einem Rack. Bedeutet natürlich aber auch, wenn ich immer kompakter werde, diese Rechenkapazitäten immer mehr komprimiere, habe ich einmal natürlich einen hohen Stromverbrauch für diese ganzen GPUs, also diese Prozessoren. Und ich habe Probleme mit der Kühlung. Was machen wir bisher typischerweise? So macht es auch der Laptop. Der hat eine Luftkühlung. Da sind kleine Ventilatoren drin. Die führen dann die Luft an dem Prozessor vorbei. Und durch die Luftströmung kühlt der Prozessor ab. Ansonsten würden da halt im schlimmsten Fall würde anfangen zu schmilzen. Das geht bei solchen komplexen Rechenzentren nicht mehr. Das muss man wasserkühlen. Das heißt, man führt dann mit ganz dünnen Kapillaren führt man dann Wasser an diesen Prozessoren vorbei. Warum? Weil Wasser natürlich ein viel dankbarer Energieträger ist. Wasser kann deutlich durch die Wärmekapazität und weil es natürlich dann eine Flüssigkeit ist und kein Gas, wie bei der Luft, um ein Vielfaches mehr an Wärmeenergie aufnehmen und dann abführen. Das ist eine super Idee, machen wir gleich am Schluss noch, für Wärmenetze. Und zwar, Netz ist diesmal nicht das Internet, sondern dass wir damit Wärme versorgen. Haben wir ja vor kurzem noch drüber gesprochen, in der letzten Folge, Thema Wärmepumpe. Wir können Rechenzentren, das ist in Deutschland, in der Europäischen Union auch ein großes Ziel, in den USA ist es kein Ziel, weil drumherum einfach nichts ist und weil dann auch keine Wärmenetze da sind. Aber wenn wir ein Wärmenetz haben, macht es vielleicht sogar Sinn oder könnte man es politisch fordern, dass Rechenzentren dort entstehen, wo wir Wärmenetze haben, weil diese Rechenzentren, die Abwärme aus den Rechenzentren, dann Wärmenetze versorgen kann, die vorher mit einem Kohlekraftwerk versorgt worden sind. Das ist super. Naja, man sieht also, welche Effizienz, jetzt sind wir schon beim Teil Effizienz, wir wollen jetzt gleich nochmal einmal im Detail uns angucken. Wo geht die Reise denn jetzt hin? Wir haben gesagt, also 23 waren wir bei 360 Terawattstunden, 2024 bei 416, 2025 bei 485 Terawattstunden. Also ne? Italien, Skandinavien, Stromverbrauch Deutschland. Jetzt hat die International Energy Agency verschiedene Szenarien aufgemacht. Bis 2030, das kann man, glaube ich, noch ganz gut überblicken, und dann bis 2035. Da gibt es also verschiedene Wege von eher pessimistischen oder sehr optimistischen Szenarien. Also wie schnell geht die Entwicklung, aber auch wie schnell gehen Effizienzsteigerungen, Verbesserung der Prozessoren etc. Und bis 2030 wird sich voraussichtlich der Strombedarf von KI-Rechenzentren, aber das ist halt getrieben durch die KI, verdoppeln. Je nach Szenario sind wir bei 833 bis 1008 Terawattstunden im Jahr 2030. Das ist der Stromverbrauch von Japan heute. Oder doppelte Menge Deutschland, doppelte Menge Frankreich. Oder Deutschland und Frankreich zusammengenommen sind auch so rund 1000 Terawattstunden. Das heißt, also die Rechenzentren global im Jahr 2030 werden den Strom verbrauchen, den heute Deutschland und Frankreich gemeinsam verbrauchen. Und dann noch einen Schritt weiter, wir gehen ins Jahr 2035, da wird die Unsicherheit natürlich logischerweise noch größer. Da liegen wir im Bereich von 1000 Terawattstunden, vielleicht sogar bei 1637, also über 1500 Terawattstunden. Das ist eine Verdreifachung, also eine Verdopplung von bis zu einer Verdreifachung des heutigen Stromverbrauchs allein nur für KI-Rechenzentren. Der Strom muss irgendwo herkommen. Und dann, neben der Energie, haben wir noch die Leistung. Beides bedenken, Anschlussleistung. Wir sind heute bei 114 Gigawatt. Das waren 23 Monate bei 83 Gigawatt, 2024 bei 97 Gigawatt. Viele Zahlen. Aber entscheidend für uns ist ja dann die Einordnung. Also von den 114 Gigawatt, die wir jetzt heute an installierter Anschlussleistung haben, wird sich das bis 2030 mindestens verdoppeln, in der Größenordnung von 200 bis vielleicht sogar 241 Gigawatt. Das bedeutet, also, denn, aufpassen, also, wieso habe ich die Leistung? Ne? Leistung mal Zeit ist Energie. Und ich brauche nicht immer diese maximale Anschlussleistung. Aber ich muss, ne, wenn wirklich alle Prozessoren rechnen, vor allem in der Trainingsphase, habe ich halt einen ganz hohen Peak. Und diese Leistung muss ich bereitstellen, damit da nicht das Licht ausgeht. Da sind wir, wenn wir das jetzt in den nächsten 5 Jahren, packen wir 100 Gigawatt drauf. Das sind, ne, Rechnung, rund 100 Kernkraftwerksblöcke. Wenn man sagt, Kernkraft hat mal 1 Gigawatt, moderne Kernkraftwerke sind noch ein bisschen mehr, aber Hausnummer, wir kennen das ja hier in der Runde. Also, wir müssen eigentlich in den nächsten 5 Jahren 100 neue Kernkraftwerke bauen, um den Strom irgendwie bereitzustellen. Undenkbar. Keine Chance. Schaffen wir nicht. Strom muss also auch da woanders herkommen. Da ist ganz interessant, da fahren die KI-Unternehmen, die großen Tech-Firmen verschiedene Strategien und auch verschiedene Strategien parallel, gucken wir uns gleich noch an. Aber man merkt, unabhängig jetzt davon, wo die Reise hingeht und bis 2035, auch das hat die International Energy Agency auch nochmal prognostiziert, haben wir eine weitere Steigerung um 50%. Also wir sind jetzt heute bei 100, gehen rauf, roundabout bis 2030 auf 200 und bis 35 auf 300 bis 400. Wir müssen die Leistung irgendwie bereitstellen. Und das geht halt nur mit modernen, smarten Kraftwerken. Was passiert heute? Denn wir haben die Kraftwerke nicht, die Netze packen es nicht und trotzdem entstehen Rechenzentren. Was machen die KI-Unternehmen in den USA, um schnell diese Leistung und auch die Energie bereitzustellen? Die setzen auf Gas. Absoluter Irrsinn. Die großen Gasturbinenhersteller aus Deutschland, Siemens Energy, die sind auf die nächsten Jahre, rund 4 Jahre, komplett ausgebucht, was die Produktionskapazität von Gasturbinen angeht. Denn eine Gasturbine zu bauen ist jetzt nicht ganz so einfach, schon etwas kompliziertere Turbine. Warum Gas? Gaskraftwerke oder so eine Gasturbine kann ich sehr schnell installieren, in den Betrieb nehmen. Ich verbrenne Gas. Also, wie funktioniert eine Gasturbine? Ich sauge Luft an, spritze das Gas oder leite das Gas ein, das wird verbrannt, dann dreht sich die Turbine. Ich brauche also auch kein Wasser, wie beim Dampfkraftwerk als Trägermedium, sondern das Gas ist das Energieträgermedium. Ich versetze die Turbine in Rotation und habe dann meine elektrische Energie. Hinten kommt dann das heiße Abgas raus, das normalerweise auch ungenutzt wird. Da könnte man noch was mitmachen, anderes Thema. Und um den Energiebedarf für die neue Rechenzentren zu decken, machen die großen Tech-Unternehmen Folgendes. Die sagen, wer das Netz nicht kann, bauen wir unseren Strom selber. Das heißt, die setzen das Rechenzentrum irgendwie auf die grüne Wiese, ergänzen dann noch die Gasturbinen und haben eine Eigenversorgung. Ne, sprechen wir ja bei der Photovoltaik immer von. Das ist der einzige Weg, um diese Geschwindigkeit beim Ausbau irgendwie, um da irgendwie mit Schritt halten zu können. Hier sehen die Firma XAI, also die Firma von Elon Musk, hat das sogar so weit getrieben, die haben dann auf LKWs ausgediente Flugzeugturbinen montiert. Auch das ist ja nichts anderes als eine Gasturbine. Und treiben die an. Umwelttechnisch eine absolute Katastrophe. Also die Treibhausgasemissionen, ein modernes Gaskraftwerk ist relativ umweltfreundlich, klar entsteht Kohlendioxid, aber ansonsten entstehen da keine weiteren Schadstoffe, das ist anders bei einem Kohlekraftwerk natürlich. Da entstehen noch viele andere Sachen, die man dann rausfiltern müssen, sehr aufwendig. Aber diese Flugzeugturbinen sind so ineffizient, auch in der Verbrennung, da entstehen schon hohe Umweltbelastungen, total ineffizient. Aber das spielt keine Rolle. Einfach um mit der Entwicklung Schritt halten zu können, was den Ausbau der KI-Rechenkapazitäten angeht, setzen die auf alles, was sie kriegen können, um die Energie zu versorgen. Ja, und dann stellt sich die Frage, wo konnte der Strom noch herkommen? Man kennt das ja, Microsoft setzt auf die Reaktivierung des Kernkraftwerks Three Miles Island, also einem der Reaktoren, der in den 1970er Jahren ja eine Kernschmelze hatte. Die setzen auf Small Modular Reactors, also diese kleinen Kraftwerke, wobei man da jetzt sagen muss, das ist in der Presse und in den Medien sicherlich etwas verzerrt oder falsch dargestellt. Google investiert jetzt nicht in den SMR direkt, sondern die sagen, was man auch freut, wir brauchen Strom, liefert uns Strom. Wenn jetzt ein Startup sagt, machen wir euch, dann sagen wir, alles klar, wenn ihr das schafft, kriegt ihr einen Stromabnehmervertrag, wir nehmen den Strom ab. Wenn sie es nicht schaffen, dann sagen wir, dann kriegt halt kein Geld, dann ist das Startup halt über der Wupper. Das ist also nicht, dass jetzt Google oder Meta oder sonst ein Konzern sagt, wir bauen selber ein SMR und investieren und machen und tun. Sondern die sagen, liefert uns Strom, das ist unser Geschäftsmodell. Wir interessieren uns nicht für die Stromherstellung direkt. Das ist eine Entwicklung, die können wir gar nicht, wollen wir auch gar nicht. Ja, also das ist so der Ansatz. Passiert halt nicht. Und was dann Google macht, und das finde ich hochinteressant, und das ist vielleicht auch für die Zukunftsperspektive, wenn wir jetzt mal in die Ferne gucken, wir haben diesen immensen Strombedarf, der wachsen wird, Verdopplung, Verdreifachung, Verdopplung bis 2030, Verdreifachung des Energiebedarfs bis 2035 und auch die Anschlussleistung. Denn, vielleicht auch das noch als kleine Information ergänzend, wenn ich den Strom selber erzeugen möchte und ich brauche eine verlässliche Strombereitschaft, ich kann ja keinen Stromausfall mehr leisten bei diesen Rechenzentren, Verfügbarkeit von 99,999%, muss ich die Leistung um den Faktor 30, 50, vielleicht sogar bis zu 70% überschreiten, damit ich verlässlich Strom haben kann, weil ja nicht jede Gasturbine 24/7 laufen kann. Da gibt es immer wieder technische Störungen, Wartungsarbeiten etc. Das heißt, wenn ich es selber mache, so wie sie einen großen Stromnetz haben, auch da haben wir ja Reservekraftwerke, wenn ich es alleine mache, Rechenzentrum, Gasturbine daneben, brauche ich Reserveleistung. Faktor 30 bis 70% on top. Und wenn ich also 100 Gigawatt habe, brauche ich 130 bis 170 Gigawatt Gaskraftwerksleistung. Muss ja auch erstmal herkommen. Deswegen, was macht Google zum Beispiel? Die sagen, wo kommt der Strom her, welcher ist günstig? Solar. Auch das funktioniert. Es kommt sicherlich sofort natürlich die logische Argumentation, ja, aber nachts, Freunde. Das kann man lösen. Und zwar, wenn ich jetzt das Rechenzentrum, es ist ja egal, wo es steht, dann setze ich es nach Texas oder nach Südkalifornien, wo einfach deutlich mehr Sonnenstunden sind als in Mitteleuropa. Sie bleiben in den Vereinigten Staaten natürlich, aber haben da gute Solarverhältnisse und installieren Batterien dazu. Denn die Kombination Solar mit Batterie kann es schaffen, auch da brauche ich viel Solarleistung, große Batteriekapazitäten, um zwischen zu puffern, aber damit kriege ich eine verlässliche, tatsächlich eine verlässliche Energieversorgung hin für mein Rechenzentrum. Das ist heutzutage möglich und zwar günstiger und auch schneller, als zu warten auf einen Kernkraftwerk, auf die Gasturbinen, die nicht verfügbar sind. Solar ist verfügbar, Batterie ist verfügbar. Auch wieder Eigenversorgung. Geht. Und das ist natürlich eine smarte Technologie. Was man auch noch machen kann, ist, ne, nachts scheint keine Sonne, ist richtig, aber irgendwo scheint die Sonne auf der Erde. Was man machen kann, ist, da sind wir heute noch nicht, aber das ist so die Perspektive für die Zukunft, ja, wir verteilen die Rechenzentrum einfach um den Globus. Und irgendwo da, wo die Sonne scheint und wo wir gerade Strom haben, das heißt, also, ich sag mal, im breiteren Äquatorialgürtel, also um den Äquator herum, solche Rechenzentren installieren, in Amerika, in Afrika, rund um den Äquator, da ist ja viel Sonne und dann natürlich entsprechend in Südostasien, dann wandert quasi die Rechenkapazität oder die Rechnungen, die Berechnung, die man macht mit den GPUs, wandert mit der Sonne mit. Ja, smart. Man muss da in dem Moment einfach global denken. Das Ziel ist, den Daten kann ich verteilen. Die kann ich global in Lichtgeschwindigkeit über den ganzen Globus verteilen. Was ich also mache, ist, ich installiere weltweit meine Rechenzentren. Die sind vernetzt für den Datenaustausch. Die Sonne scheint und wenn die Sonne da scheint, an einem Punkt X, dann rechnet das Rechenzentrum da, wandert die Sonne weiter, beziehungsweise die Erde dreht sich, ich weiß, dann wandern die Rechnungen mit. Das geht technisch, das ist überhaupt kein Problem. Ist das fürs Training, kann ich das machen und auch für die Abfragen? Dann sage ich, ja, jetzt scheint gerade jetzt ist tagsüber in den USA, also rechnen die Rechenzentren in den USA. Und wenn dann vorher die Sonne in den afrikanischen Staaten war, dann rechnen die halt gerade bearbeiten die Abfragen, diese Inferenz. Super smart. Das ist ein Weg, und den halte ich persönlich sogar für sehr interessant, um diesen Energiebedarf zu decken. Man merkt also, ein zentrales Problem ist halt die KI mit diesem immensen Strombedarf, Stromfresser, dann daraus resultieren, und das ist das, was wir gerade beobachten. Es werden gerade keine Fragen gestellt danach, was sind die Treibhausgasemissionen, weil es erstmal nur um Geschwindigkeit geht, dort schnell neue Modelle zu entwickeln. Und das mit Gas führt einfach dazu, dass die Treibhausgasemissionen eher raufgehen. Was man auch noch machen kann, ist, aber das will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht noch vertiefen, da kann man noch also sehr lange, sehr intensiv drüber sprechen, aber das sollte jetzt mal so ein erster Einstieg sein in dieses Thema Energiehunger der KI. Jetzt kann man sich überlegen, was sind so Lösungsmöglichkeiten? Ich kann Modelle kleiner machen. Ich brauche nicht ein Modell, was alles kann. Wenn ich jetzt mathematische Fragestellung habe, muss es nichts wissen über die Französische Revolution. Das heißt, das ist so ein Ansatz, um Energie zu sparen, und zwar bis zu 80%. dass ich meine Anfrage stelle, das KI-Modell überlegt, was ist der Kontext und dann ein kleines Modell rauspickt. Statt jetzt große Modell sagen, ah, das ist eine mathematische Frage, wir nehmen das Mathematikmodell. Ich habe eine Bildanfrage, dann nehme ich die Bild-KI und so weiter. Das heißt, ich picke mir das richtige Modell raus. Das muss halt schnell, ich weiß, muss immer schnell beantwortet werden, die Anfrage. Aber ich kann da sehr schnell reagieren, sehr schnell die Anfrage bearbeiten und spare damit wahnsinnig viel Energie. Das ist eine ganz interessante Ansatz, wieder hin zu kleineren, angepassten Modellen. Das ist sehr positiv. Wobei man da, das beobachtet man ja ganz häufig, diesen so einen Rebound-Effekt hat. In der Wissenschaft wird das dann als Jefferson-Paradoxon benannt. Wenn wir Energie sparen, führt das nicht dazu, dass wir weniger Energie verbrauchen, sondern mehr, weil die Energie ja günstiger ist. Kennt man vom Kühlschrank. Ich kaufe mir einen neuen Kühlschrank, weil der neue effizienter ist. Der alte halt viel Strom frisst. Was mache ich mit dem alten? Den stelle ich in der Garage und der kühlt Bier. Den wegschmeißen will man ihn auch nicht. Er läuft ja noch, er funktioniert ja noch. Also diese Rebound-Effekte, so ein typisches Beispiel. Wir sehen also, und so schon bei der Zusammenfassung der heutigen Folge, der Energiebedarf der KI wächst sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark. Einfach weil das eine Technologie ist, die uns global im Moment auf die nächste Stufe der IT bringt. Ne, von Großbritannien über Deutschland bis zu Japan 2030, was den Strombedarf angeht. Das ist beherrschbar. Und weil es so schnell ist, müssen schnelle Lösungen her. Deswegen dieser Ansatz mit den Gasturbinen. Wir haben eigentlich kein Stromproblem, sondern Netzanschlussproblem. Die Lieferketten sind ein Problem. Und tatsächlich, das beobachtet man auch, vor allen Dingen im Moment in den USA, aber jetzt gerade aktuell auch in Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz. Also in den USA, weil das Stromnetz und die Strompreise da anders funktionieren, merkt man, dass dann dort, wo Rechenzentren entstehen, die Bevölkerung schon ziemlich genervt ist, weil da lokal die Strompreise raufgehen. Das ist aber so, und das wird sich auch in den nächsten 10 Jahren unwahrscheinlich verändern. Vielleicht gibt es da die großen Innovationen noch, aber die nächsten 5 Jahre, da kann man ganz gut in die Zukunft schauen, da geht es hin. Effizienz ist wichtig. Wir müssen also effizientere Prozessoren entwickeln, die Modelle modularisieren, anpassen. Wird dann aber durch diesen Rebound-Effekt dazu führen, dass wir zwar effizienter sind, aber dann eher mehr rechnen, als Energie einzusparen. Das heißt, wir brauchen also Effizienz plus gegebenenfalls politisch definierte Rahmenbedingungen. Naja, und dann immer noch die Frage, wer bezahlt das alles? Das zahlen wir natürlich über die Modelle, die wir dann abonnieren. Aber auch da, wer zahlt die Netzkosten, die Netzausbaukosten? Die alte Frage, die wir ja haben jetzt in Europa, in Deutschland, wie müssen sich Privathaushalte an einem Netzausbau beteiligen, wenn man die PV-Dachanlage hat. Also diese ganze Diskussion spielt da auch eine Rolle, nur halt im industriellen Maßstab, auch da muss natürlich eine Beteiligung sein, ist sicherlich nicht ganz so einfach. Zeigt also ein spannendes Feld, und weil die KI künftig schon einen großen Anteil an dem Stromverbrauch haben wird, bis 2030, bis 2035. Das werden so bei 1,52%, wir werden auf 4-5% Stromverbrauch bezogen auf den weltweiten Strombedarf hinlaufen. Auf der anderen Seite, vielleicht hat die KI ja selber eine gute Idee, wie man das machen kann. Wir fragen die KI einfach, welche Lösungsvorschläge sie hat, um das zu machen, um smarter zu werden. Spannende Reise, auf der wir sind. Mal gucken, wo es hingeht. Weggehen wird es jedenfalls nicht mit der KI, und durch diese neuen Möglichkeiten der Anwendung brauchen wir dann auch entsprechende Lösungen, was die Energieversorgung angeht.